Auf Stollenreifen ins Gelände fahren, was könnte es Schöneres geben? Diese rhetorische Frage kann nur mit einem entschiedenen Nicht-Viel beantwortet werden. Und diese Antwort, die geben nicht nur wir hier beim Antritt regelmäßig. Es gibt auch auf den Wegen da draußen immer mehr Menschen, die mit Mountainbikes oder E-Mountainbikes unterwegs sind. Soweit so schön. Doch wer den Antritt regelmäßig hört, wird auch wissen, dass es um die Nutzung von Wegen und Pfaden immer mal wieder Konflikte gibt. Da ist die 2-Meter-Regel in Baden-Württemberg und auch Wegsperrung in Bayern haben wir schon thematisiert.
Doch so viel man Gesetzgeber und Behörden auch kritisieren mag, es scheint auch Biker und Bikerinnen zu geben, die Bildungslücken haben. Den Eindruck bekommt man zumindest, wenn man einen auf Facebook inzwischen über 600 Mal geteilten Post liest, in dem sich der Mountainbiker Christoph Marlin über Abkürzungen und zerfahrene Trails beschwert und viel Zustimmung dafür erhält. Wir wollen wissen, wie groß ist das Problem und was kann man dagegen tun? Und darum sprechen wir mit Jan Zander von Trailtech Mountainbiking aus Waake bei Göttingen, denn Jan veranstaltet Fahrtechnikseminare, kooperiert mit dem Nationalpark Harz, ist Mountainbiker durch und durch und er baut auch selber Trails. Deswegen ist er ein Experte dafür und wir sagen hallo, schönen guten Tag, Jan.
Ja, schönen guten Tag, grüß dich. Hi.
Kaputt gefahren, abgekürzt und zusammengebremst, so steht's da, so kommentiert Christoph Marlin Fotos eines ramponierten Trails in Österreich und der findet offensichtlich große Beachtung und große Zustimmung in Bikerkreisen. Wie groß ist denn das Problem deiner Erfahrung nach tatsächlich auch in Deutschland?
Ja, ich sag mal, das Problem in Anführungsstrichen gibt es eigentlich schon, ja, seit es Mountainbikes gibt. Natürlich ist das in den letzten Jahren mehr geworden, weil einfach mehr Leute auf Fahrrädern, Mountainbikes und jetzt in den letzten Jahren natürlich auch E-Mountainbikes unterwegs sind. Von daher tummeln sich immer mehr Menschen auf den schmalen Wegen. Und ja, das Thema, es geht ja eigentlich mehr oder weniger um Wegeerosion. Das heißt klar, je mehr Nutzer die frequentieren, ob jetzt Fußgänger sind, in manchen Fällen vielleicht sogar Reiter und Mountainbiker, desto mehr wird der Weg halt in Anspruch genommen und der Untergrund halt beansprucht. Und ja, das Thema ist halt auch in unserem Gebiet, dem Harz, dem Mittelgebirge, ein Thema, auch im Göttinger Wald natürlich auch. Gerade jetzt 2020, als Corona richtig losging, muss ich nicht erzählen, waren ja noch mehr Leute im Wald unterwegs. Und es wurde noch aktueller. Sprich, um da jetzt wieder zum Thema zurückzukommen, ich sehe das schon als ein Problem, weil natürlich klar, irgendwie jeder ganz gerne sich im Wald aufhält, jeder die Wege nutzen möchte. Und ja, wir alle so ein bisschen gefordert sind, Rücksicht zu nehmen und vor allem auch eine Menge Empathie zeigen müssen, so den anderen Wegenutzern gegenüber jetzt als Mountainbiker. Und das Problem ist halt einfach, wenn man als Mountainbiker ist man per se schon mal, ich will nicht sagen angreifbarer, aber es bieten sich schon die eine oder andere Angriffsfläche mehr, als wenn man einfach nur spazieren geht und wandert auf diesem schmalen Weg. Und wenn du dann halt noch den Fall hast, dass halt einfach dann die Leute ja nicht vorausschauend rücksichtsvoll fahren, sprich das Hinterrad rutschen lassen, Kurven abkürzen, wie in dem Fall, den Christoph Marlin da halt gepostet hat, weil Leute einfach vielleicht fahrtechnisch nicht die enge Kurve fahren können, dann kürzen sie halt ab. Oder auch solche Faktoren, dass einfach ne, die Strava-Zeit läuft und man einfach dann die Zeit verbessern will. Und ja, daraus resultiert natürlich auch, dass die Wege immer zerfurchter, ausgefahrener werden, dass abgekürzt wird. Und letztendlich das halt nicht natürlich im Sinne des Erfinders ist. Sprich, klar, die Natur leidet, der Weg leidet. Und letztendlich ja, sorgt man dann jetzt auch nicht unbedingt für Akzeptanz für wachsende, wenn es darum geht, bestimmte Wege zu legalisieren oder auch das Thema gemeinsame Nutzung halt zu verbreiten. Also das ist tatsächlich ja eigentlich überall das gleiche Thema. Von daher ist das jetzt nicht ein Thema nur aus Innsbruck in den Alpen, sondern betrifft auch uns Mountainbiker in den Mittelgebirgen, würde ich sagen.
Mhm. Die beiden Aspekte, die du genannt hast eben und die Christoph da auch nennt, also das Abkürzen und das Bremsen, mhm, das falsche Bremsen, sind das tatsächlich die beiden, die dann auch wirklich für den Großteil der Schäden verantwortlich sind? Und wie sieht das denn aus?
Ja, ich sag mal, die Abkürzungsnummer, das kennt, glaube ich, jeder, der regelmäßig auf seinen Hometrails unterwegs ist, sag mal so. Die sah natürlich früher ganz anders aus. Und dass Leute abkürzen, hat natürlich verschiedene Gründe. Einmal, da habe ich genannt, fahrtechnisch, weil ich nicht in der Lage bin, keine Ahnung, eine enge Kurve zu fahren als Klassiker. Oder ich habe ein sehr steiles Stück, wo ich nicht mich traue oder das nicht kann, gerade runterzufahren, kontrolliert. Dann fahre ich halt einfach schräg den Hang runter, verbreite den Trail oder baue halt mir letztendlich einen Chicken Way oder ein Chicken Way bildet sich raus. Das Gleiche, wenn Hindernisse im Weg sind. Und ja, das sind so die Hauptpunkte, glaube ich, weswegen es den Wegen an den Kragen geht und deswegen halt Wege und der Untergrund leidet entsprechend.
Wir lernen hier immer gern neue Worte dazu oder wir rufen Worte ins Bewusstsein. Deswegen müssen wir an der Stelle natürlich jetzt nachfragen. Der Chicken Way, kannst du das kurz erklären, was das ist?
Genau, Chicken Way kann ich kurz erklären. Ich will jetzt keine Werbung in eigener Sache machen. Ich hatte letztes Mal so ein kleines Fahrtechnik-Video, da ging es darum, wie ich über eine dicke Wurzel fahre. Das ist so eine Stelle, die man hier so kennt auf meinen Home-Trails, wo ich ganz genau weiß, Mensch, da haben viele Leute Probleme, die sie nicht trauen, die es fahrtechnisch jetzt nicht hinkriegen. Und über die Jahre ist da tatsächlich auf einmal links so eine Spur entstanden, die quasi um diese dicken Brocken rumführt. Dementsprechend natürlich auch so eine, ja, erstmal auf den ersten Blick einfachere Variante oder einfachere Spur, die dem der schweren Sektion sozusagen dann quasi irgendwie halt oder die halt neben der schweren Sektion entsteht. Und deswegen halt auch Chicken Way, kommt aus dem Englischen. Ich weiß nicht genau, ich kenne die, glaube ich, den genauen, die genaue Übersetzung nicht, aber das ist, glaube ich, ein gängiger Begriff in der Szene für leichte Umfahrung.
Stichwort Szene. Was uns natürlich auffällt, ist, dass dieses Thema jetzt hochkocht, unter anderem natürlich auch wegen des Posts, den wir ja angesprochen haben, aber überhaupt auch seit Monaten, ja, es ist ein gefühlt größeres Thema. Würdest du das bestätigen und kannst du dir auch erklären, wo das herkommt?
Das tatsächlich, also es wird größer, das Thema. Ich glaube, das ist deswegen auch in Fokus gerückt, weil ich muss jetzt wieder Corona auspacken, soll keine Entschuldigung sein. Ganz allgemein ist ja natürlich der Mountainbike und auch der Fahrradtrend ungebrochen und es werden immer mehr Räder verkauft. Das heißt, es sind mehr Leute im Wald. Gerade 2020 war das halt massiv. Aber das sind ja nicht nur Mountainbiker, sondern auch Wanderer und andere Waldnutzer, Wegenutzer. Aber jetzt, um auf den Fahrradbereich zurückzukommen, Mountainbike-Bereich zurückzukommen, hast du natürlich jetzt gerade durch die Neuentwicklung E-Mountainbike auch nochmal deutlich mehr Leute im Wald, die auch vorher nicht im Wald waren. Also die meisten E-Mountainbiker haben jetzt nicht so diesen Mountainbike-Background wie der klassische Mountainbiker. Das heißt, die wissen vielleicht auch gar nicht unbedingt, wie man sich im Wald verhält, in Anführungsstrichen. Soll jetzt kein allgemeiner E-Mountainbike-Diss sein, um Gottes Willen, also ich fahre selber E-Mountainbike. Aber das ist halt meine Erfahrung, dass die Leute halt jetzt einfach über, was weiß ich, Jobrad, Bike-Leasing oder wie auch immer von einem Freund oder Freundin das Rad gesehen haben, Mensch, fanden es super, haben es mal probiert und ist der Funke übergesprungen und die haben jetzt auch so ein E-Mountainbike, aber sind, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt oder haben kein Mountainbike-Background, habe ich es genannt. Und das sorgt natürlich dafür, dass man halt, wie ich es gesagt habe, nicht unbedingt weiß, wie man sich verhält im Wald. Das sei jetzt gegenüber anderen Wegenutzern oder halt auch, wie man vielleicht einfach auch bremst, ne, dass man das Hinterrad nicht rutschen lässt und nicht zusätzlich die Wege beansprucht, dass man halt nicht unbedingt abkürzt. Für viele ist es, glaube ich, einfach so ein cooles Spielzeug und die haben es gar nicht so auf dem Schirm. Das ist, glaube ich, gar nicht böse gemeint, dass die ja mutwillig da durch die Landschaft flügen und die Wege kaputt machen. Ich glaube, viele wissen es tatsächlich nicht besser. Oder der letzte Punkt jetzt dazu, die kriegen es halt fahrtechnisch nicht hin. Weil höheres Gewicht, höhere Geschwindigkeit, starke Scheibenbremsen und da kann man halt einfach mal reinankern. Und das fällt uns halt tatsächlich auch in fahrtechnischen Kursen auf, dass halt viele E-Mountainbiker, nicht alle, nochmal da ganz wichtig, dass viele E-Mountainbiker einfach ihr Sportgerät auch nicht unbedingt im Griff haben und dann deswegen halt für Abkürzungen, Erosion und so weiter sorgen.
Und dann bleiben wir mal direkt bei diesem Thema, was wir gerade angesprochen haben. Ist es denn vielleicht auch, um mal so ein bisschen, ich sag mal, rauszuzoomen, ein bisschen metamäßig zu werden, auch eine Generationenfrage, wenn man sagt, naja, die neuen Leute, die da kommen, die sind ja häufig auch ein bisschen älter, jedenfalls im klassischen Durchschnitt, die da mit den E-Bikes durch den Wald fahren. Ist es vielleicht auch ein bisschen elitär von, ich sag's jetzt mal so frei, den Jüngeren zu sagen, na, ihr könnt das alles nicht so richtig und ihr bremst zu stark?
Ja, kann man so betrachten. Also ich sehe es gar nicht so, dass es nur Ältere sind. Ich habe ja vorhin angesprochen, gerade über die Möglichkeiten, die man heute hat mit Finanzierung etc. oder beim Job, sind es auch einige Jüngere, die sich tatsächlich jetzt E-Bikes leisten können, die, was ich, 5.000 Euro kosten, was natürlich man erstmal sich quasi leisten muss, tatsächlich ein Fahrrad für 5 Scheine. Das heißt, es sind, glaube ich, nicht nur Ältere. Von daher, ja, also man, das ist immer die Frage, von welchem Standpunkt man das betrachtet, das Phänomen. Ist eine halt schwierige Sache. Würde ich gar nicht so sagen. Das ist jetzt tatsächlich dass man so fast so halt arrogant oder leicht, elitär das halt sieht. Also ich würde wirklich eher sagen, es sind einfach viel mehr Leute auf dem Fahrrad unterwegs halt, wo sicher halt dann natürlich auch mehr dabei sind, die halt jetzt nicht wissen, wie man sich verhält oder wie man mit dem Sportgerät umgeht, habe ich ja schon gesagt. Aber das ist tatsächlich jetzt nicht unbedingt so, dass das jetzt, also ich sehe es eigentlich positiv, sagen wir mal so. Und die Aufgabe, finde ich, so, die man hat, so als, ja, in meinem Fall Guide, Fahrtechnik-Trainer oder auch so als Szene-Typ, ist einfach quasi einfach das Ganze positiv aufklären und aus der Szene heraus halt die Leute versuchen zu erreichen. Und da gibt es ja diverse Mittel und Wege mit einmal solchen Posts, die dann natürlich erstmal das Problem wirklich sehr genau beschreiben, umreißen, bis hin zu halt irgendwie Aufklärungsvideos. Ich mache beispielsweise jetzt den nächsten Aufklärungsvideo mit dem Nationalpark Harz zusammen, weil die natürlich das Thema auch haben. Immer mehr Mountainbiker, natürlich ein Großteil auch neuer E-Mountainbiker, die auf einmal auf Gipfeln auftauchen, auf Trails auftauchen, wo sie vorher nicht waren. Hoher Besucherdruck, und da sehen die halt auch Handlungsbedarf. Und da habe ich halt vorgeschlagen, Mensch, lass uns mal aus der Szene raus ein bisschen positiv kommunizieren, weil klar, wenn man so als Nationalpark oder halt Verwaltung das Ganze selber in die Hand nimmt, ist wahrscheinlich der Shitstorm vorprogrammiert, und es ist halt immer gleich diese Situation, dass man sich irgendwie halt beschuldigt fühlt und in eine Ecke gestellt fühlt. Von daher finde ich sowas immer wichtig, dass auch ein Großteil aus der Szene selber halt kommuniziert wird und rauskommt, dass man selber halt die schwarzen Schafe und natürlich die Leute, die es halt nicht besser wissen, versucht aufzuklären.
Stichwort aufklären und kommunizieren. Wie gut, dass es da Podcasts gibt, wo man ein bisschen länger über die Themen reden kann und hoffentlich nicht so viele Missverständnisse entstehen.
Genau, ich habe mich ein bisschen verplappert eben. Habe mich nicht so konkret gefasst, aber ich glaube, es wurde hoffentlich klar, was ich meinte.
Na klar, und wir kennen das ja auch hier. Wir sitzen ja, verbringen ja auch selber viel Zeit hier im Mikrofon. Das Interessante an dem Fall ist ja jetzt, dass dieser Vorwurf der Wegeerosion ja eigentlich einer ist, der in vielen anderen Diskussionen oft kommt, die wir schon genannt haben. Ne? Also das zählt quasi zu den Argumenten der Gegenseite, wenn wir das mal so nennen wollen, bei der 2-Meter-Regel, bei den Wegsperrungen in Bayern und bei anderen Diskussionen, wo es um Trails geht. Jetzt kommt dieser Vorwurf aber von innerhalb der Biker-Community. Wir wollen den aber auch ein bisschen ins Verhältnis setzen. Denn die Antwort, die dann oft kommt, wenn der Erosionsvorwurf von außen kommt, die ist dann immer, ja, dann fährt hier einmal der Harvester durch und dann ist der Trailschaden viel größer. Und das Harvester-Thema müsste ja eigentlich auch eins sein, was du ganz gut kennst, weil du fährst viel im Harz. Was würdest du denn sagen? Siehst du eher von Mountainbikern zerfahrene Wege oder eher vom Harvester geschrotete?
Also aktuell sieht man natürlich sehr viele von Harvester, von der Holzwirtschaft geschrotete Wege, definitiv, weil klar, Borkenkäfer hat uns da fest im Griff oder hatte uns fest im Griff, die Wälder sind ja schon alle tot. Von daher sieht man durchaus eine Menge Harvester-Wege. Ich finde es immer klar, das ist halt auch begründet, natürlich machen die auch relativ viel kaputt, verdichten den Boden, wie auch immer. Und das Thema Holzwirtschaft ist natürlich auch sowieso schon stark umstritten in vielen Bereichen. Ich finde es halt immer schwierig, wenn man das so als Entschuldigung nimmt, weißt du, man für das eigene Verhalten, dass man selber halt durch die Gegend pflügt und so. Ja, aber die Harvester machen doch viel mehr kaputt. Klar, machen nicht viel kaputt, aber es ist ja keine Entschuldigung für mich, dass ich dann mich, dass quasi mein schädliches Verhalten weniger schlimm ist als das der Harvester.
Vielleicht muss man ganz kurz mal sagen, was der Harvester eigentlich ist.
Der Harvester ist eine Holzerntemaschine, die quasi industriell im großen und sehr schnellen Stil, sehr rabiat natürlich eine Menge Bäume befällen kann. Auf breiten Reifen unterwegs ist, teils auf Ketten, wenn es im Frühjahr, im Herbst ist sozusagen, halt durch einen weichen Boden. Und natürlich dann schon, klar, eine recht große Schneise auch braucht, wo das Ding auch durchfahren kann. Mhm. Also man sieht das definitiv. Und das Problem ist halt, es leiden halt viele Wanderwege. Oder das Phänomen ist natürlich, da wo früher ein Wanderweg war, wenn da ein Harvester lang gefahren ist, ist der Wanderweg nicht mehr da. Und das ist ein Problem. Das würde ich aber eher tatsächlich in die Wegepflege, Wegeerhaltungsnummer schicken. Eigentlich ist es tatsächlich aus meinem Verständnis, und ich bin ziemlich sicher, dass es so ist, so geregelt auch gesetzlich, dass wenn da ein Weg zerstört wird, der also offiziell Wanderweg war, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen illegalen Local Trails, aber wenn da ein Weg zerstört wurde, ein Wanderweg, dann ist eigentlich die Aufgabe der Forsten entsprechend, dafür zu sorgen, dass der Weg wieder halt instand gesetzt wird. Das passiert halt bei vielen Orten nicht, weil einfach die Zeit nicht da ist, kostet natürlich Geld, klar, ich muss Personal beauftragen, Maschinen bereitstellen und so weiter. Und das heißt meistens, wenn die Wege halt nicht wieder halt gepflegt und halt zurückgebaut, in Stand gesetzt. Nee, zurückgebaut ist falsche Wort, Entschuldigung. Nicht wieder in Stand gesetzt, meine ich. Und das bleibt ja meistens an den Mountainbikern hängen oder an den Wandervereinen. Da ist auch tatsächlich was Positives, finde ich, in den letzten Jahren viel entstanden, was so die Zusammenarbeit von Wanderern und Mountainbikern angeht. Das heißt, man hat ja dieselben Interessen, man will die schönen Wege nutzen. Und jetzt bilden sich langsam immer mehr Koalitionen, Kooperationen zwischen Wanderern und Mountainbikern raus, wo man gemeinsam die Wege halt pflegt und wieder in Stand setzt. Das finde ich
also der Harvester, sowas wie der Sattelschlepper des Waldes.
Kann man so sagen, Erntemaschine und Sattelschlepper, also quasi Ernter und Sattelschlepper in einem, genau.
Riesige Monster sind das, aber ich finde, du hast recht damit, dass man als Biker da jetzt nicht nur drauf verweisen sollte und sagen sollte, ja, die Haarweste sind aber viel schlimmer. Ich würde es gerne mal noch ein bisschen konstruktiv drehen, denn wenn es möglich ist, Trail zerstörend zu fahren, dann muss es ja auch möglich sein, Trail schonend zu fahren. Und deswegen die Frage, was macht denn eine Trail schonende Fahrweise aus?
Ja, Trail schonende Fahrweise muss man jetzt gar nicht so viel erklären. Das Wort Trail schonend, wer halbwegs intelligent ist und das Wort einfach mal sich auf der Zunge zu ergehen ist, Trail schonend heißt ja einfach den Trail schonen. Und dann ist der zweite Gedanke, was kann ich machen? Was macht den Trail kaputt und was schont ihn? Das ist natürlich der Klassiker, ist nicht bremsen, habe ich schon oft genannt. Das heißt, klar, wenn ich zu schnell auf eine Kurve zufahre und dann habe ich die Möglichkeit, sehe, meine Hinterradbremse voll durchzuziehen, dann greifen natürlich meine Mountainbike-Stollen fett in den Boden rein, reißen den auf. Wenn das halt mehrere Leute machen, Thema hoher Besucherdruck, viele Bike- oder viele Wegenutzer, dann ist halt ruckzuck der Weg kaputt gefahren, zerbremst, bilden sich Rinnen, wo das Wasser läuft, was noch mehr für Erosion sorgt und so weiter. Das heißt einfach vorausschauendes Fahren, wichtig, dass ich meine Geschwindigkeit anpasse und halt eben nicht einfach blind drauf losfahre und dann halt gezwungen bin, was ich panisch den Anker zu werfen, auf Deutsch gesagt. Also vorausschauendes Fahren, dann halt nur so zu bremsen, dass natürlich das Rad sich weiterdreht, dass es nicht blockiert. Natürlich, klar, habe ich immer einen gewissen, ich habe Profile auf dem Boden, das ist ja logisch, dass ich jetzt nicht mit einem glatten Rennradreifen durch den Wald fahre. Ich habe immer Profile auf dem Boden, doch wenn der Reifen sich weiterdreht und ich halt nur so stark bremse, ne, dass er eben nicht blockiert, dann bringt das schon enorm viel tatsächlich. Was auch so ein Punkt ist, wir dürfen nicht vergessen, viele Bereiche, und das finde ich, das ist auch was mich persönlich immer nervt und umtreibt, sind solche Sachen, ich will jetzt keine Namen, oder darf ich Namen nennen, von irgendwelchen immer. Zeitenportalen, Strava etc. Also Strava ist so der Klassiker.
Aber es gibt natürlich noch viele andere, ja.
Es gibt viele andere im Bereich, das heißt, es geht einfach darum, seine Zeit zu messen auf einem gewissen Trail, sich zu vergleichen mit anderen oder auch zu Trainingszwecken, wie auch immer. Ist ja legitim, das kann ja jeder machen, wie er will. Das Problem entsteht dann halt, wenn ich dann einfach versuche, meine Zeit zu toppen, indem ich halt abkürze. Und genau deswegen entstehen halt auch unter anderem neben den fehlenden Fahrkörnern solche Shortcuts oder Chicken Race, habe ich es genannt. Einfach, weil ich dann schneller durch die Kurve durchkomme und da meine Zeit besser ist. Und das sieht man tatsächlich, ist relativ krass verbreitet. Also auch hier im Bereich Göttinger Wald fällt das immer wieder auf, dass da Leute wirklich durchhacken. Neben der Wegerosion gibt es dann noch Probleme mit anderen Wegenutzern. Klar, wenn ich da erstmal voll drin bin und da durch den Trail durchkeule und merke, Mensch, ich bin jetzt wirklich schnell heute und dann kommt mir jemand entgegen oder ich sehe Wanderer vorne, dann bremse ich vielleicht auch später oder versuche einfach knapp vorbeizufahren, weil ich meine Zeit nicht versauen will. Klingt jetzt blöd, ist aber tatsächlich so oft so der Fall. Neben der Wegezerstörung gibt es da halt auch Stress mit anderen Wegenutzern. Und das sind halt alles so Faktoren, so kleine Punkte, die halt dazu beitragen, dass man ja da nicht unbedingt den Wegen halt Gutes tut in dem Sinne.
Jetzt bietest du ja auch Fahrtechnik-Seminare an. Hast du denn für uns, wie es so schön neudeutsch heißt, einen kleinen Hack, wie man fahrschonend, trailschonend unterwegs sein kann? Also du hast schon gesagt, früher bremsen?
Genau, also ich finde, vorausschauendes Fahren ist das Wichtigste, weil dann erübrigen sich viele Sachen eigentlich auch. Also ich habe das Thema genannt, wenn ich einfach zu schnell irgendwo reinfahre und die Kurve zu spät sehe, klar, dann reagiere ich halt falsch oder man kann auch manchmal nicht richtig reagieren, dann rutsche ich halt in die Kurve rein oder ziehe die Hinterbremse zu stark oder muss abkürzen. Das finde ich super wichtig. Das machen, also sagen wir, das ist halt auch ein Erfahrungsding, machen natürlich unerfahrene Bikerinnen und Biker weniger. Denen fehlt einfach der Blick für Geschwindigkeit, für Distanzen, für Radien, wie auch immer. Das ist so ein Ding, das kann man aber auch lernen. Vermitteln wir den Kursen natürlich entsprechend auch, Blickführung, Linienwahl und so weiter. Zweiter Punkt, habe ich ja auch angesprochen, Linienwahl. Das heißt, wie fahre ich überhaupt eine Kurve? Wie kann ich eine enge Kurve auch einfacher fahren? Dass ich sie weit machen kann, dass ich mehr Fahrfuß mitnehmen kann, dass ich eben nicht bremsen muss, dass ich nicht abkürzen muss. Bremstechnik allgemein ist ein Thema, das geht tatsächlich vom Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen. Klassiker ist halt, der Einsteiger bremst halt so digital auf zu, ne? Hat noch nicht das Bremsgefühl. Da setzt man den Grundlagenkursen an beispielsweise. Bei Fortgeschrittenen fällt es aber auch sehr oft auf, das heißt in sehr steilem Gelände, wo man natürlich noch feinfühliger bremsen muss, weil das natürlich das Gewicht einem nach unten zieht und natürlich die Räder sehr kurz immer vor dem Durchdrehen sind, also der Grenzbereich sehr, sehr schnell kommt. Da haben tatsächlich auch viele Leute Probleme und das sehe ich so als zentrales Ding auch an. Bremsen ist immer so, klingt so trivial, ja, bremsen kann jeder, logisch, klar. Aber halt, da geht es darum, sich Bremspunkte zu suchen, zielgenau zu bremsen und vor allem auch mit viel Gefühl und Kontrolle zu bremsen entsprechend. Das sind so, finde ich, aus meiner Sicht die wichtigsten Faktoren, wenn es ums Thema wegeschonendes Fahren geht.
Und klar gibt es auch viele andere Punkte, aber das geht dann eher so quasi Richtung vielleicht halt zu welchen Zeiten ich fahre, dass ich vielleicht nicht am Wochenende fahre, wenn super viel auf dem Weg los ist. Aber ich glaube, das würde jetzt ein anderes Fass aufmachen.
Ja, vielleicht eine Nachfrage noch, weil ich es gerne lernen will. Bergab bremsen, hast du da so einen Tipp? Wie kann ich denn so punktgenau bremsen?
Naja, das Ding ist halt auch, also A, habe ich schon genannt, ist ja wichtig, wenn du wirklich steil runterfährst, so 45 Grad mäßig oder steiler, ist natürlich klar, das zieht einem schon ganz schön nach vorne. Das heißt, es wird immer schwieriger, diesen feinen Grenzbereich zu finden. Das Rad rutscht, das Rad dreht sich weiter. Ich bremse natürlich mit beiden Bremssystemen gleichmäßig, das ist auch so ein Ding. Viele haben natürlich auch, vielleicht auch, die jetzt weniger Erfahrung haben, Angst, dass sie dann da vorne rübergehen. Oder haben dann einfach so von einem Freund den gut gemeinten Rat bekommen, hier, bremst erst mal hinten, ne? sicher, bremst mal hinten. Die übertreiben es halt, bremsen dann nur hinten und natürlich klar, mit einer gewissen Neigung hast du natürlich keine Bremswirkung mehr. Das ist ein Thema. Und dann ein super wichtiger Punkt, den wir tatsächlich auch eher in den fortgeschrittenen Kursen aufgreifen, ist das Thema Bremspunkte suchen. Klassiker musst du dir vorstellen, du hast so ein bisschen hängendes Bereich oder englisch genannt ein Off-Camber, das heißt, du querst den Hang so ein bisschen, du hast hängende Wurzeln. Wenn du die ganze Zeit an der Bremse bist und immer natürlich das Profil natürlich oder die Seiten steuern, so dass das Rad auf der Schräge halten müssen, dass es nicht wegrutscht. Und dann musst du noch die Bremskraft halten oder die ganze Zeit die Bremse schleifen lässt, ist die Wahrscheinlichkeit ja eigentlich sehr, sehr hoch, dass es dir das Rad seitlich wegzieht. Da sieht es eigentlich so aus, dass man dann guckt, Mensch, wo ist denn der Untergrund, der Boden potenziell griffig? Da kann ich runterbremsen, meinetwegen auch lenken, meine Linie, meine Richtung, Fahrtrichtung korrigieren. Und wenn es offensichtlich rutschig ist oder ich auch merke, dass es rutscht, dann ist immer wichtig, den Bremsdruck nachzulassen oder die Bremsen sogar, wenn es möglich ist, ganz aufzulassen und dann erst wieder nach dem rutschigen Bereich zu bremsen. Das ist halt damit gemeint, dass man sich Bremspunkte im Gelände sucht halt.
Also auch mal laufen lassen.
Das ist genau, auch mal laufen lassen. Das ist natürlich auch wieder das Ding, je steiler das Gelände ist, desto kürzer kann ich halt nur laufen lassen, ne? Weil ich natürlich sehr, sehr schnell werde. Und da ist halt umso wichtiger, dass ich da halt genau gucke, Mensch, wo kann ich bremsen und auch immer ständig in den Untergrund reinfühle. Und ist aber halt ein Erfahrungsding. Klar kann ich das nicht lernen, weil ich mich halt so wirklich ja teilweise in sehr steilen Gelände sehr, sehr fein an den Grenzbereich, habe ich es genannt, rantasten muss.
Wir haben in der letzten Ausgabe unseres Podcasts über Bikepacking gesprochen und haben mit jemandem vom NABU darüber gesprochen, wie man sich da zu verhalten hat. Und unterm Strich kam eigentlich raus, leave no trace ist ein guter Ratschlag. Also hinterlass so wenig wie möglich Spuren im Wald. Kommt mir jetzt während des Gesprächs auch hier bei dem Thema, oder?
Genau, definitiv. Leave no trace oder hinterlasse keine Spuren. Die DIMP hat da ein sehr schön ausgearbeitetes Konzept dazu oder sehr viele schöne Punkte aufgelistet. Wäre jetzt so mein erster Tipp, sich da mal vielleicht einzulesen. Hat sich, glaube ich, auch bei der Diskussion beteiligt. Die deutsche Initiative Mountainbike, wenn das kein Begriff ist, DIMB. Genau, leave no trace. Also letztendlich ist das doch genau das Ding, was wir alle wollen. Also wir finden ja genau diese unberührten schmalen Pfade, wo noch ein bisschen Moos auf den Wurzeln ist, ne, die ein bisschen zugewachsen sind. Das ist ja eigentlich das, was wir alle in Anführungsstrichen geil finden, was uns stoked, weswegen wir immer wieder raus aufs Neue losfahren mit dem Fahrrad, sei es mit dem E-Bike, sei es mit dem Single-Speeder, sei es mit dem Gravel- oder Bikepacking-Rad, ist ja eigentlich egal. Und das Problem ist, wenn ich halt Spuren hinterlasse, die deutlichste Spur wäre halt, ich schmeiß mein Riegelpapier in der Gegend rum und hinterlasse Müll. Oder ich mache den Weg kaputt. Ist natürlich klar, dass dann der Weg für den nächsten Nutzer oder auch für meinen nächsten Ride nicht mehr so aussieht wie vorher und dann irgendwann seinen Charakter verliert. Oder für Stress sorgt mit anderen Wegenutzern, wie auch immer. Also Leave No Trace, super Sache. Faltet euch so, dass ihr selber wieder gerne hingeht und dass vor allem auch andere in den gleichen Genuss kommen können und ihr die Natur schont.
Das sagt Jan Zander von Trailtech Mountainbiking aus Waake bei Göttingen. Er ist viel im Harz unterwegs, er ist Fahrtechniktrainer, er kennt sich auch mit Wegebau aus und damit, wie man Wege ordentlich erhält. Und ihr habt's gehört, Leave No Trace ist das Motto und nicht den Weg zerschredden. Wir sagen vielen Dank, Jan, und gute Fahrt.
Gerne. Ebenfalls gute Fahrt und ja, ich bedanke mich und hoffentlich, wir sehen uns mal demnächst wieder im Harz, wenn sich die ganze Lage wieder normalisiert hat und man zusammen noch viel mehr Spaß haben kann als alleine.
Schön wär's. Oder im Göttinger Wald.
Oder im Göttinger Wald, genau. Warum nicht?
Danke, Jan.
Bitte, ciao.